HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Jutta Richter und mit Sylvia Schwab. Jutta Richter, Sie haben häufig große Leseveranstaltungen. Und weil Ihre Zuhörer ja nicht allein in Ihre Lesungen kommen können, die sind ja noch zu klein, sind eben auch häufig die Eltern dabei. Da kommen dann auch mal um die 100 Personen, also Erwachsene wie Kinder. Sind Sie nervös vor solchen Veranstaltungen oder sind Sie eher so ein abgebrühter alter Hase?
Ein bisschen nervös bin ich immer und ich denke, das ist auch gut so, denn so ein bisschen Lampenfieber gehört zur Situation.
Und macht das Ganze so ein bisschen prickelnd und man selber ist dann auch eigentlich at his best oder at her best.
Ja, so ist es.
Ihr neues Buch heißt »Ich bin hier bloß das Kind«. Ich bin hier bloß das Kind. Das ist empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. Dieser Titel, ich bin hier bloß das Kind, der klingt ja erstmal witzig, humorvoll, aber dann klingt auch nach oder halt nach so etwas Wehmütiges. Trifft es das?
Wehmütig weniger, eher ein bisschen, ja, Zorn.
Zorn, der Zorn eines Kindes.
Der Zorn eines Kindes, das ja nur oder bloß das Kind ist.
Bloß das Kind ist ja nochmal stärker als ich bin hier nur das Kind. Also bloß ist ja wirklich schon eine sehr kleine Rolle, die dieses Kind da zu spielen scheint.
Jein, also zumindest ist die Empfindung des Kindes so, als dass das Kind naturgemäß nicht über sich selbst entscheiden kann. Deshalb empfindet es sich als vielleicht etwas verunsichert, bevormundet.
Das Buch ist erschienen 2016. Hatte großen Erfolg. Das Hörbuch wurde Hörbuch des Monats. In diesem Fall geht es um Johanna, die einen sehr turbulenten, sehr verrückten Alltag lebt. Zum Beispiel bekommt der Kater von Johannas Oma Junge, was ja nicht so ganz normal ist. Johanna darf dann eines dieser Jungen behalten. Es gibt eine Menge Situationskomik, eine Menge Spaß. Aber es ist nicht nur alles gemütlich. Sie haben da einiges auch an Schelte hineingepackt.
Ja, sicherlich habe ich etwas an Schelte reingepackt. Und zwar handelt es sich da wirklich um Schulschelte auch. Weil in dieser Schule, in dieser Grundschule, auf die Hanna geht, da sind den Kindern dann auch Schulpsychologen an die Seite gestellt. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert für die Protagonistin, denn diese Schulpsychologin ist nun nicht unbedingt der Fall von Hanna. Sie meint, sie hört ihr gar nicht zu, sie kennt Kinder nicht, sie redet an den Kindern vorbei, sie denkt sich Methoden aus, die so der Wirklichkeit nicht standhalten und auch nicht funktionieren können. Ja, das erlebt man ja oft in Schulen, nicht? Ich kenne eigentlich keine Schule, deren Schulmotto nicht keine Gewalt heißt. Es war völlig verrückt, als ich dieses Buch geschrieben habe und da kommt eben dieses Schulmotto vor. Wie heißt unser Schulmotto, fragt die Schulleitung. Hanna antwortet, keine Gewalt, bitte lauter, keine Gewalt. 3 Wochen später kam meine Enkeltochter nach Hause und sagt, Oma, stell dir mal vor, wir haben nur das Schulmotto. Ich sage, lass mich raten, keine Gewalt. Ja, Oma, keine Gewalt. Ja, von daher, das sind ja so Klischees und das wird ja in Schulen auch gerne übergestülpt. Ich glaube, die Inhalte von keine Gewalt, die mal zu klären, wäre fast wichtiger als ein solches Schulmotto auszuloben.
Jetzt muss man natürlich sofort erzählen, Sie sind, wie sagt man da, alleinerziehende Oma. Ihre so Enkeltochter sagen, ja. Lebt bei Ihnen, die ist ja. Jetzt 10 Jahre alt?
Ja.
10 Jahre alt. Und das heißt, im Grunde haben Sie all das, was Sie in diesem Buch schildern, als Großmutter eines Grundschulkindes, natürlich nicht alles selbst erlebt, aber Sie schöpfen aus nochmal ganz neue Erfahrungen.
Ich glaube, ich überprüfe anhand des lebenden Objekts, ob meine Theorien oder meine Geschichten richtig sind. So rum wird ein Schuh draus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das aufschreibe, was meine Enkeltochter erlebt, sondern ich schreibe schon auf, was ich denke und was ich meine und was ich auch unter anderem erlebt habe. Denn es ist ja seltsam, die Dinge verändern sich ja gar nicht so wahnsinnig.
Wie gehen jetzt Kinder mit diesem Buch um? Sie haben ja schon wahrscheinlich viele Lesungen gehalten. Es ist eine Geschichte, mit der kleine Jungen und Mädchen sich sicherlich sehr gut identifizieren können. Die ist witzig, die ist spaßig, die ist unterhaltsam. Aber eben auch dieses Stück Ernsthaftigkeit in der, wie sagten wir vorhin, Schulschelte, Elternschelte, Lehrerschelte.
Kinder fühlen sich, denke ich, ernst genommen. Die kennen das ja. Kinder kennen ja solche Situationen, die kennen solche Lehrer. Die kennen auch die Ungerechtigkeiten des Alltags. Von daher, ja, ich glaube schon, dass Kinder sich damit ganz gut identifizieren. Zu meinem großen Erstaunen oder gar nicht Erstaunen stelle ich aber auch fest, dass auch durchaus humorbegabte Lehrerinnen ebenfalls sich identifizieren können und auch die Lacher aus dem Erwachsenenlager teilweise da sind.
Reicht es heute zu lesen oder muss man Kindern, die ja gewohnt sind, immer gleich bei jeder Geburtstagsparty ein Event zu haben, reicht es da dann vielleicht gar nicht mehr und man muss dann auch noch dazu singen, dazu einen Film zeigen oder irgendwelche Bilder an die Wand werfen?
Naja, ich vertraue ja immer noch auf die heilende Kraft der Sprache und bis jetzt hat mich dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Ich brauche weder Musik noch, ich meine, Sprache ist Musik und gut geschriebene Sprache hat einen durchaus musikalischen Rhythmus. Ich weiß, dass das funktioniert, dass die Worte oder die Wörter Bilder evozieren können und dass eine Spannung über das Medium Wort erzeugt werden kann, die unvergleichlich groß ist.
Und die größer ist als die Spannung über die Geschichte?
Damit meine ich ja die Geschichte. Eine gut erzählte Geschichte ja. Wird immer eine große Spannung erzeugen können. Also da brauche ich keine Medien, Film oder Musik oder Bild. Ich werde oft gefragt in Schulen, ob ich einen Beamer brauche, weil offensichtlich das mehr und mehr überhand nimmt, dass also Kollegen von mir wirklich die Bilder dann auch zeigen in einem Buch. Ich bin eigentlich so jemand, der Gegenbilder im Buch ist. Weil ich einfach denke, das Bild entsteht durch die Sprache im Kopf des Lesers. Und das möchte ich nicht so gerne beeinflussen.
Das ist ja eigentlich die wahre Leistung der Fantasie.
Ja.
Dass erst im Kopf das Bild erzeugt und nicht vorgegeben wird durch irgendein anderes Medium.
Ja, natürlich. Und das ermöglicht natürlich auch die Identifikation mit den Protagonisten der Geschichte. Die sehen nämlich dann möglicherweise im günstigsten Fall so aus wie ich selbst. Da habe ich eine Projektionsfläche, die ungeheuer viel größer ist, als ich durch vorgegebene Schablonenbilder habe.
Damit sind wir schon bei einer ersten Musik, Jutta Richter. Was haben Sie da ausgesucht?
Ja, das ist die Joan Baez mit der Mercedes Sosa. Und das ist dieses wunderbare Lied von der Mercedes Sosa, diese Ode an das Leben, an die einfachen Dinge, an das Laufen, an das Schauen, an das Singen. Ein wunderbares Lied, was für mich eine sehr große Bedeutung hat, weil es Mut macht, weil es Lust macht auf den Tag.
Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Wir hörten Mercedes Sosa und Joan Baez mit Gracia a la Vida, ausgesucht von meinem Doppelkopfgast in H2 Kultur, der Kinder- und Jugendbuchautorin Jutta Richter. Mein Name ist Sylvia Schwab. Jutta Richter, Sie haben ungefähr 40 Titel veröffentlicht. Bilderbücher sind darunter für die ganz Kleinen, dann Kinderbücher und auch Bücher für Jugendliche. Die Liste Ihrer Auszeichnungen und Preise ist 2 DIN-A4 Seiten lang. Woher kommen eigentlich, Jutta Richter, Ihre Geschichten?
Ja, meine Geschichten. Ich hatte eine Mutter, die sehr gut erzählen konnte und ein sehr gutes Gedächtnis hatte und sehr witzig auch erzählen konnte. Und ich hatte einen Vater, der Journalist war, also auch beim Erzählen oder mit dem Erzählen zu tun hatte. Vielleicht kommt es daher. Meine Geschichten wohnen in mir. Meine Geschichten handeln eigentlich zum großen Teil von dem Kind, das ich selbst bin. Andere würden vielleicht sagen war, aber ich glaube, das ist man, das bleibt man. Das geht nicht verloren, dieses Kind. Ja, und dieses Kind erzählt die Dinge, die es erlebt hat.
Ich nenne vielleicht mal ein paar Titel, ihrer bekanntesten Titel. Der Hund mit dem gelben Herzen zum Beispiel. Dann Hechtsommer. Der Tag, als ich lernte, die Spinnen zu zähmen. Schließlich die Katze oder wie ich die Ewigkeit verloren hatte. Und dann noch, ich bin hier bloß der Hund. Hecht, Hund, Spinnen, Katzen. Mhm. Tiere spielen die eine wichtige Rolle. Geht es um Tiere?
Ich weiß gar nicht, ob es um Tiere geht, aber Tiere sind immer dabei. Das stimmt. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich habe selbst Tiere. Vielleicht liegt es daran. Und außerdem denke ich, man kann über die Perspektive des Tiers einiges transportieren. Und zwar auf witzigere und auf eindrucksvollere Art und Weise, als wenn man immer alles nur durch die Brille eines Menschen sieht und zeichnet.
Ist es nicht auch so, dass die Tiere gewisse Eigenschaften haben? Oder vielleicht ist es etwas weit gegriffen, aber so kam es mir vor, auch für etwas stehen. Also der Hecht aus Hechtsommer zum Beispiel, einfach für die Geduld, die es braucht, einen Hecht zu fangen. Und was in der Zeit, während man diese Geduld aufbringen muss, was in der Zeit alles passieren kann. Oder die Spinnen. Also geht es da vielleicht auch um Anderssein? Dann der Hund mit dem gelben Herzen fällt mir noch ein. Der kann ja selber sprechen, der ist ein Erzähler. Also sind Tiere mehr als Tiere?
Ja, beim Hecht ist es sicherlich so, der Hecht steht ja für das Unbändige, für das Wilde. Für das, auch für das Unheimliche, für das Gefährliche. Und diesen Hecht in seiner wilden Schönheit zu fangen und zu töten, das ist sicherlich ein schweres Geschäft für ein Kind.
Und ein Kind möchte das tun oder tut es?
Ja.
Weil auf der anderen Seite ja etwas ganz anderes passiert.
Genau, die Mutter dieses Jungen liegt im Sterben. Er möchte diesen Hecht fangen, weil er sagt, wenn ich das schaffe, wenn ich diesen Hecht wirklich töten kann, dann gibt es eine Chance, dass meine Mama wieder gesund wird. Das ist so dieses Muster, wenn ich auf dem Nachhauseweg nicht auf die Ritzen im Bürgersteig trete, dann wird die Mathematikarbeit, die ich morgen schreiben werde, gut. Das ist dieses magische Denken, das wird durch den Hecht transportiert.
Burkhard Spinnen, der ein großer Verehrer ihrer Bücher ist, der hat mal geschrieben, der Hund mit dem gelben Herzen sei eine kleine Schöpfungsgeschichte. Also auch das ist viel mehr als eine Kindererzählung. Es kann auch ein Erwachsener darin eine magische Geschichte lesen.
Ja, das ist eine Schöpfungsgeschichte, natürlich. Sie handelt ja vom großen Erfinder von G. Ott und seinem Gegenspieler Lobkowitz. Er handelt ja von dieser Männerfreundschaft und von der Erschaffung der Teile und der Gegenteile.
Sie haben aber nicht nur Prosa geschrieben, Jutta Richter, Sie haben auch Stücke für Kinder geschrieben, also zum Beispiel Annabella Klimperauge oder Satmin Seidenfuß. Darin geht es um so komplizierte Dinge wie Liebe, wie Eifersucht, wie Enttäuschung, zurückgewiesen werden. Ab wann können Kinder solche Themen nachfühlen, verstehen, mitdenken?
Ich bin natürlich jetzt kein Entwicklungspsychologe oder keine Entwicklungspsychologin, Aber meines Erachtens können zweijährige Kinder sehr wohl die Erfahrung teilen, verstoßen, geschubst, nicht akzeptiert oder nicht geliebt zu werden. Sicher können die das und sicher können sie das durch Texte dann auch verdeutlicht verstehen, denke ich.
Und wenn Sie einen Stoff im Kopf haben, haben Sie vom Anfang an eine bestimmte Altersgruppe im Auge oder entscheiden Sie vielleicht erst im Laufe des Schreibens, für welche Altersgruppe das dann doch geeignet sein wird?
Also mir ist das eigentlich völlig wurscht, für welche Altersgruppe das geeignet ist. Ich schreibe meine Geschichte und maßgeblich ist die Geschichte. Der Leser, den stelle ich mir beim Schreiben wahrscheinlich Gott sei Dank nicht vor. Das würde ja eine innere Zensur bedeuten, die ich in gar keinem Fall haben möchte.
Und das heißt, erst der Verlag wird sagen, oder vielleicht erst überhaupt nachher das Lesepublikum wird entscheiden, für wen diese Geschichte ist.
Der Verlag tut das im Regelfall. Und ich meine, die Wortwahl der Geschichte möglicherweise, aber das glaube ich gar nicht. Also meine Sätze sind immer einfach. Und ich glaube, das ist auch eine, ja, das verlange ich von mir. Deshalb sind sie auch verständlich.
Aber gibt es nicht doch vielleicht Einschränkungen, was für kleinere Kinder nicht so geeignet ist an Themen wie für größere? Gibt es vielleicht sogar Tabus?
Ja, die Tabus, das machen ja die Erwachsenen, das machen die Eltern. Die möchten ja ihre Kinder möglichst bewahren vor Ungemach, was natürlich nicht gelingen kann. Aber zumindest der Versuch, der ist ja auch ehrenwert. Ich kann mich erinnern, als Kind gelesen zu haben, Johanna Spyri, des Rosen Riesli. Und ich kann mich an dieses wohlige, wirklich wohlige Gruseln und Schauern erinnern, als des Rosen Riesli dann am Bluthusten zusammenbrach, unter dem Bluthusten, unter diesem Rosenbogen starb und ich lag in meinem sicheren, warmen Bett, hatte von Tante Luise eine Tafel Schokolade mitgebracht bekommen und konnte diese Stelle also dann wirklich ausgiebigst in aller Empathie, aber dennoch genießen.
Und beweinen gleichzeitig.
Und beweinen. Und das sind natürlich Erfahrungen, die wünsche ich jedem Kind, das lesen kann, dass es solche Erfahrungen machen darf. Dazu sind natürlich keine Heile-Welt-Bücher geeignet und keine rosa Teddybären. Die schaffen das wahrscheinlich nicht, so ein starkes Gefühl zu erzeugen.
Ist die Erzeugung von Gefühlen vielleicht überhaupt Ihr Hauptziel, Jutta Richter, wenn man überhaupt jetzt mal von Zielen als Autorin sprechen kann?
Das ist das, was Sprache kann. Sprache kann Gefühle erzeugen. Und das nutze ich natürlich in meinem Beruf. Das ist ja die Hauptsache, für die ich brenne, für die ich lebe. Sicher.
Wie ist das dann mit Gedichten? Gedichte sind ja nochmal eine Umdrehung intensiver, knapper, kürzer, zentrierter, konzentrierter. Mhm. Sie haben ja auch mehrere Gedichtbände für Kinder geschrieben.
Mhm. Ja. Ja, das ist halt auch erzählen, nur auf sehr komprimierter Ebene. Und da haben wir ja auch noch den Rhythmus, da haben wir den Reim, da haben wir all die Dinge, die für den Spracherwerb, die für die Seele eines Kindes unendlich wichtig sind und auch fürs Verstehen so wichtig sind. Das kann man im Gedicht viel leichter noch finden als im Prosatext.
Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht? Wann lesen Kinder Gedichte oder werden Gedichte vor allem vorgelesen? Ein Band ist ja ein Gedichtband für Kinder, die nicht schlafen können. Abends will ich schlafen gehen, heißt der. Und da ist viel von Engeln übrigens auch die Rede. Engel, kann man eigentlich Kinder mit Engeln heute noch hinterm Bett herlocken?
Also ich glaube schon, dass Engel ganz viel für die Kinder bedeuten. Hab die Erfahrung auch gemacht, gerade mit diesem Buch, wenn ich da mit Kindern arbeite, die erfinden natürlich dann auch ihre eigenen Engel und die können über diesen Engelweg ihre Defizite ausdrücken oder das ausdrücken, was sie brauchen, wo sie den Schutz brauchen. Und das ist eine fantastische Erfahrung, finde ich.
Also der Engel ist die Verkörperung von Wünschen, von Hoffnungen, von...
Also ein Kind, was zum Beispiel einen Familienengel erfindet, das wird schon gewisse Erfahrungen mit Familie gemacht haben und das wird schon einen solchen Engel dringend brauchen für seine Familie. Nicht? Wir können ja nicht so tun, als wenn Kinder in irgendeiner rosa Wattewelt leben würden, sondern die Welt, die die Kinder umgibt, ist unsere brutale, bösartige und auch ungerechte Welt zum Teilen. Und da müssen Kinder mit fertig werden, da müssen Kinder lernen, mit umzugehen. Und da können ihnen Gedichte, Engelgedichte oder andere Texte bei helfen, das einzuordnen.
Einer ihrer Gedichtbände, Jutta Richter, heißt Es lebte ein Kind in den Bäumen. Mhm. Und diese Gedichte wurden vertont, gesungen von Konstantin Wecker. Wie kam es denn eigentlich zu dieser schönen Zusammenarbeit und dann denke ich auch mal zu diesem tollen Ergebnis?
Also der Wecker hat immer für mich also eine große Bedeutung, seine Lieder vor allen Dingen eine ganz große Bedeutung gehabt. Und ich habe gedacht, mein Gott, nochmal, warum kann er nicht auch mal für die nächste Generation etwas machen? Weil ihm ist ja die Gabe gegeben, einfach wunderbare Melodien zu erfinden und sie auch ganz hervorragend umzusetzen und zu interpretieren. Und dann habe ich mit ihm versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich hatte ihn zufällig bei einem Konzert mal getroffen und habe ihm dann Texte geschickt. Dann ging alles sehr schnell. Ich glaube, nach einer halben Stunde rief er mich an und spielte mir das erste Lied am Telefon vor. Und das Eis war gebrochen und das Projekt geboren.
Also ein Gemeinschaftsprojekt, kann man so
ja,
sagen.
Würde ich ja, so
von
sehen.
Ihnen angestoßen.
Ja, ja.
Ja, und damit hängt jetzt auch unsere nächste Musik zusammen.
Genau. Wir hören jetzt Die Königin von Uelzen, vertont und gesungen von Konstantin Wecker mit einer Sängerin Annika Richter.
Königin von Uelzen, die ist so winzig klein. Sie passt in unseren Büchern in ein einziges Wort hinein.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute die Kinderbuchautorin Jutta Richter zu Gast. Wir hörten von ihr ausgesucht Konstantin Wecker mit dem Lied Die Königin von Uelzen im Duett mit Annika Richter. Das ist eine Vertonung eines Gedichtes von Ihnen, Jutta Richter, aus dem Gedichtband Es lebte ein Kind in den Bäumen und so heißt ja auch Konstantin Weckers CD. Mein Name ist Sylvia Schwab. Märchenmotive, diese Königin, die in ein Wort hineinpasst, die in einem Schloss lebt, die ganz weit weg ist, dann wird es plötzlich dramatisch. Also Märchenhaftes gibt es doch so einiges in Ihren Büchern, Jutta Richter. Selbst wenn die oft auch von sehr alltäglichen Kindererfahrungen erzählen. Sind Sie selber durch Märchen geprägt?
Ich habe sehr viel Märchen gelesen, ja. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Sondern das Märchenhafte entsteht ja in der Literatur dann, wenn man die Perspektive verändert. Also ich finde es ganz einfach, ist nicht jedem gegeben vielleicht, aber durch einen Perspektivwechsel und also dieses Königin von Uelzen Gedicht, das hat eine sehr, sehr prosaische Entstehungsgeschichte. Ich bin immer schon fasziniert gewesen von Briefmarken und auf vielen Briefmarken sind Schlösser abgebildet und ich finde die unglaublich klein und wunderbar gezeichnet. Und natürlich stelle ich mir dann vor, denn das ist ja mein Job als Autorin oder als Schriftstellerin, stelle ich mir vor, wer wohnt denn in diesem kleinen Schloss? Bums, habe ich die Perspektive schon verändert und kann, natürlich bin ich mitten in der Geschichte drin. So einfach geht's.
Es gibt ja viele Autoren für Erwachsenenliteratur oder auch überhaupt viele Leser, die meinen, für Kinder zu schreiben sei einfach. Und das ist ja, denke ich mal, völlig falsch. Denn Leute, die was vom Fach verstehen, sagen, für Kinder zu schreiben ist ganz schön schwierig.
Also die Devise, meine Devise oder der Satz, der über meinem Schreibtisch hängt, der lautet, der ist von Maxim Gorki übrigens, oder wird ihm zugesprochen, und der lautet, für Kinder muss man schreiben wie für Erwachsene, nur besser. Und ich glaube, das stimmt.
Besser heißt?
Genauer, klarer, einfacher. Komplizierte Dinge einfach auszudrücken, das ist die höchste Kunst. Und ich weiß, wovon ich rede. Und das können, ich glaube, weltweit nicht viele Leute. Ob das Belletristen sind, ob das Kinderbuchautoren sind, das ist völlig egal. Es geht ja gar nicht um ein Genre, sondern es geht um Sprache, immer um Geschichten. Komplizierte Dinge einfach klar auszudrücken. Mein ganz großes Vorbild, was ich da hatte und was ich immer wieder heranziehe, seine Texte und seine Gedichte, wenn ich merke, dass ich mich vertülle, das ist Bertolt Brecht, der auf eine wahnsinnig, irrsinnig großartige Weise die kompliziertesten Dinge so einfach, so schlicht ausdrücken konnte, dass sie wirklich verständlich werden für jeden. Und das ist mir, also solche Texte auch zu lesen, ist mir oft eine sehr große Hilfe gewesen.
Welche Erfahrungen haben Sie denn eigentlich im Ausland gemacht? Sie sind ja viel unterwegs. Ihre Bücher sind auch in viele, viele Sprachen übersetzt worden, bis hin ins Arabische, Chinesische, soweit ich weiß. Wie weit können Kinder aus ganz anderen Kulturen sich mit ihren Büchern, mit ihren Helden identifizieren, beziehungsweise wie weit können die verstehen? Gibt es da auch möglicherweise Hindernisse?
Kann ich ganz schlecht beantworten, die Frage. Aber ich kann einen Kollegen zitieren, der aus Südafrika stammt und ein Zulu ist, der gesagt hat, für unsere Kinder ist das Lesen eines Buches aus eurer Welt, also aus meiner Welt, so etwas wie eine Entdeckungsreise in eine völlig fremde Wirklichkeit. Anders gesagt, klarer gesagt, das afrikanische Kind, was ein solches Buch liest, sitzt in einem Glashaus und guckt durch die Scheiben raus. Das europäische Kind, was das gleiche Buch liest, sitzt in einem Spiegelsaal und schaut sich selbst zu. So, das ist das, was Literatur kann. Finde ich fantastisch, leuchtet mir ein. Und ich glaube, dass ein Kind aus dem Irak meine Bücher ganz anders liest, als das ein Kind aus Frankfurt täte.
Genau wie umgekehrt, ein Kind so, aus Frankfurt, ein Buch, das aus Afrika richtig. Kommt. Und wir haben ja glücklicherweise inzwischen auch Kinderliteratur aus Afrika genau. oder aus Südamerika oder aus China. Auch das wiederum anders sieht, als diese Kinder es dort lesen.
Und eins meiner ersten Bücher und eins meiner, also von daher auch erste Leseerfahrung, war von Perlis Buck und war Der Drachenfisch. Da habe ich gelernt, wie ein chinesisches Kind weiße europäische Menschen oder amerikanische Menschen wahrnimmt. Ich habe unglaublich viel gelernt durch diese Beschreibung.
Wie zufrieden, Jutta Richter, sind Sie denn eigentlich mit der deutschen Kinder- und Jugendliteraturszene? Also die ist ja sehr bunt. Es gibt eine Menge toller Verlage. Immer mehr Publikumsverlage legen oder verlegen ja auch Kinder- und Jugendliteratur. Es gibt sehr viele Preise. Es gibt auch in großen Zeitungen, im Radio, die Besprechungen von Kinder- und Jugendliteratur. Sind Sie da wunschlos glücklich oder sind da noch Wünsche offen?
Natürlich bin ich nicht wunschlos glücklich, als dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass die Unterteilungen und die Katalogisierungen in der Literatur mal ein Ende haben dürften. Dass wir von Geschichten sprechen, von erzählten Geschichten sprechen können und dass wir keine Unterschiede mehr machen. Kein Kinderfeuilleton oder keine Kinderseiten, sondern dass wir alles in einen oder auf eine Waagschale legen. und es dann beurteilen. Das würde mir sehr gefallen.
Ja, aber das sind doch, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, ob ich im selben Feuilleton, also wirklich im Feuilleton der FAZ, regelmäßig Kinderbuchbesprechungen lese, wie genauso Bücher für Erwachsene dort besprochen werden. Oder ob das dann auf einer Kinderseite passiert, das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Eben. Aber muss nicht es in der Literatur selber doch diese Unterscheidungen geben? Ich muss doch einem Käufer einen Hinweis an die Hand geben.
Davon habe ich nicht gesprochen jetzt. Natürlich gibt es immer nach wie vor, wird es Kinderbücher geben und es wird Erwachsenenbücher geben, Belletristik geben und Kinderliteratur. Das ist klar.
Aber Sie meinen die Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung sozusagen gleichberechtigt ist.
Es geht mir um die gleichberechtigte, selbstverständlich um die gleichberechtigte Wahrnehmung.
Ja, es gibt ja gar keine wichtigeren Bücher als Kinderbücher, weil die Bücher, die Menschen wirklich prägen, sie erzählen von ihren eigenen Erfahrungen als junge Leserin, die sind ja viel prägender Kinderbücher als die Romane, die wir später mit 30 oder 40 lesen. Da gibt es Romane, die uns beeindrucken, die wir toll finden, die wir anderen empfehlen, aber die wirklich wichtigen Bücher unseres Lebens haben wir in der Kindheit gelesen.
Das kann sein, ja. Ja, glaube ich auch. Da kommt es natürlich schon drauf an, was man liest.
Ja. Womit wir schon bei der dritten Musik sind. Und jetzt, Sie haben vorhin von Brecht gesprochen. Hören wir auch ein Brecht-Lied?
Ja, wir hören eins meiner Lieblingslieder, vertont von Hans Eisler. Ein Pferd klagt an. Oder O Falada, die du hangest.
Ich zog meine Fuhre, trotz meiner Schwäche. Ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort dachte ich noch, oje, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche.
Jutta Richter ist heute Doppelkopfgast in H2 Kultur. Wir hörten ein Brecht-Gedicht, O Falada, da du hangest. Es geht um ein Pferd. Die Vertonung ist von Hans Eisler. Interpret war Peter Sieche. Jutta Richter, Sie wollten noch etwas zu diesem Gedicht, zu diesem Song sagen.
Ja, also dieses Gedicht belegt natürlich auch wieder das, was ich gerade erzählt habe, wie ein Perspektivwechsel stattfinden kann und dann eine Geschichte erzählt und uns auf den Weg des Mitleids mitnimmt. Ich finde dieses Gedicht so großartig gemacht. Ich finde, dass in der ganzen Zeit, in der es existiert, es seine Wahrheit nicht verloren hat und wahrscheinlich auch nie verlieren wird. Und das liegt halt an dieser, ja, an der klaren Positionierung des Pferdes, was es erzählt. Also ich finde diesen Text einfach bewundernswert.
Kommen wir jetzt auf Ihr eigenes Schreiben zurück, Jutta Richter. Stimmt es, dass Sie mit 15 Ihren ersten Roman verfasst haben?
Ja, ich habe mit 15 aus der nackten Not heraus ein Tagebuch geschrieben. Ich bin damals ein Jahr als Austauschschülerin in USA gewesen und war von meiner Kultur und von meiner Sprache abgeschnitten. Und um die nicht zu verlieren und um mein Heimweh ein bisschen in den Griff zu bekommen, habe ich angefangen, ein öffentliches Tagebuch zu schreiben. Ich wäre wahrscheinlich Bloggerin gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte, 1971. Ja, und das wurde dann mein erstes Buch.
Was heißt öffentliches Tagebuch?
Ein Tagebuch, was nicht privat gedacht war.
Also von Anfang an so geplant?
Von Anfang an als Weihnachtsgeschenk für meine Eltern.
Und also, wer kam auf die Idee der Veröffentlichung?
Ich. Oh, Freundinnen, Freunde, die das auch gelesen haben, wir alle eigentlich, haben dann gesagt, das ist spannend genug.
Wie ging es dann weiter mit dem Schreiben? Sie haben ja studiert Theologie, Germanistik und Publizistik. Und wann wurde Ihnen klar, dass es doch das Schreiben sein wird, sein muss?
Ja, das war mir schon von Anfang an klar. Aber meine Eltern bestanden auf einem sogenannten Brotberuf. Und in dem Moment, als ich einen Verlag fand, der mir Vorschuss gab, und zwar monatlich so viel, ein Jahr lang, wie meine Eltern mir fürs Studium gaben, in dem Moment konnte ich sagen, so, das war's. Ich glaube, das, was ich lernen muss, das werde ich in der Literatur lernen und nicht an der Universität.
Jutta Richter verfasst Geschichten und Gedichte über Außenseiter, Sehnsuchtsorte und das sich klein fühlen in der Welt. Diesen schönen Satz habe ich über Sie gelesen. Woher kennen Sie denn eigentlich diese Außenseiter und dieses sich klein fühlen?
Naja, ich bin Einzelkind. Einzelkind zu sein bedeutete damals, als ich Kind war und aufgewachsen bin, einen großen Makel zu haben. Einzelkinder waren selbstsüchtig, konnten nicht teilen, passten irgendwie nicht. Irgendwie sowas. Nein, und ich war ein sehr fantasiebegabtes Kind und habe daher auch sehr viele Spiele für mich selber erfunden. Hinzu kam noch, dass meine Eltern umzogen, kurz vor meiner Einschulung. Und das bedeutete, dass ich mich in einem völlig neuen Ambiente zurechtfinden musste, mit einer ganz neuen Mentalität der Sauerländer konfrontiert wurde und war. Und das waren nun Menschen, die konnten ja nicht einmal meinen Namen richtig aussprechen. Die sagten ja nicht Jutta zu mir, die sagten ja Guta. Auf jeden Fall war ich mit 5 dann gezwungen, die erste Fremdsprache zu lernen. Und das war die sauerländische Sprache. Und das Wort sauer war nun auch nicht gerade etwas, was mich besonders froh stimmte oder was eine gute Geschmacksrichtung versprach. Wenn man so gestrickt ist und wenn man in so eine Situation kommt, dann weiß man auch, was es bedeutet, ein Außenseiter zu sein.
Wie sieht heute Ihr Arbeitsalltag aus, Jutta Richter? Also wann, wie viel Seiten zum Beispiel schreiben Sie pro Tag? Wann schreiben Sie?
Ja, mein Arbeitsalltag wird nach wie vor von der Kindererziehung strukturiert, wie der Arbeitsalltag vieler alleinerziehender Mütter auch. Ich schreibe morgens zwischen 8 und 14 Uhr. Ich schreibe abends zwischen 20 und 0 Uhr oder auch manchmal 1 Uhr. Ich schreibe am Tag nie mehr als 1 bis 2 Seiten. Dafür brauche ich relativ lange, weil diese Seiten sind dann auch so verdichtet, in Anführungsstrichen, dass ich da auch nichts mehr verändern müsste.
Also der Papierkorb wird nicht voll bei Ihnen?
Nein, überhaupt nicht.
Was ist wichtig für Ihr Leben und Schreiben? Also ein Ort, Menschen, irgendetwas, was...
Puh.
Und wenn es der Becher Tee ist?
Was ist wichtig? Am liebsten schreibe ich über den Dächern. Also der Elfenbeinturm ist mir sehr wichtig. Der Elfenbeinturm, der höher liegt, der isoliert ist, der abgeschieden ist, der es mir ermöglicht, von oben auf die Dinge zu gucken. Dort steht mein Schreibtisch.
Und diejenige, die da oben sitzt im Elfenbeinturm, die war mal jung und hatte lange Haare. Jetzt ist sie älter geworden. Spielt das auch eine Rolle fürs Schreiben?
Ja, insofern als die Erfahrung größer geworden ist. Also nicht die Erfahrung, wie ich einen Text baue, die auch, aber auch die Lebenserfahrung. Ich habe eine Menge schon gelebt und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Leben spreche.
Jutta Richter, ich habe jetzt noch mal ein paar kurze Fragen und würde Sie um kurze Antworten bitten. Wir hatten schon gesprochen über Vorbilder für Sie. Sie sagten, Brecht ist sehr wichtig für Sie gewesen. Gibt es auch Kinderbuchautoren, die für Sie besonders wichtig waren? Also entweder für Sie als lesendes Kind oder jetzt auch als erwachsene Autorin?
Also das Spätwerk von Astrid Lindgren in jedem Fall.
Spätwerk heißt dann also die großen Romane,
Mio, mein Mio, Löwenherz etc., ja. Ronja, Räubertochter. Komisch, mit Pippi Langstrumpf habe ich nie was anfangen können. Dann der Klassiker, Momo, Michael Ende, wunderbares Buch, Jim Knopf, klasse. Die heutigen, ja, da kann ich eigentlich nur sagen, Namen nennen, Andreas Steinhöfel, ein von mir sehr, sehr geschätzter und hochgeachteter Kollege, dessen Texte ich sehr gerne lese. Die Richtung, die ich jetzt genannt habe, die war für mich immer wichtig.
Ich stelle mir Ihren nächsten Geburtstag vor. Sie machen eine Kaffeeeinladung und laden ein paar Tiere ein. Wen würden Sie einladen?
Die blöde Gans, die doofe Ziege, die lahme Ente, die blöde Kuh und das Trampeltier.
Und was ist mit dem gelben Hund?
Ach so, ja, das sind dann die Ehrengäste, die sind ja schon immer da. Also die braucht man nicht einladen, sondern die gehören ja in den Haushalt.
Ach, die gehören zur Familie. Also Hund und Katze gehören zur Familie.
Der Hund mit dem gelben Herzen sowieso und die Katze jederzeit vorhanden, immer da.
Was ist ein besonders schönes Kompliment, das Ihnen mal gemacht wurde? Entweder von einem Kind oder auch von einer Mutter, einem Vater?
Das tollste Kompliment von Kindern oder von einem Kind heißt: Oma, du bist cool.
Dann ist das also gar nicht unbedingt die Autorin oder die Geschichte, sondern das ist die Oma.
Das meint alles.
Die Poesie ist mein Lebensretter, haben Sie mal gesagt. Wie meinen Sie das?
Das bedeutet, dass ich in der begnadeten Situation bin, mir eine eigene Welt zu erfinden. Und ich kann in dieser Welt die Dinge ausgehen lassen, wie ich möchte. Das kann mal gut sein, das kann mal schlecht sein, aber ich bin in der Lage, etwas zu erfinden. Und damit bin ich eine Schöpferin. Und da hilft mir die Poesie, mit der Realität, mit der wirklichen Wirklichkeit klarzukommen.
Ein schönes Schlusswort, Jutta Richter. Dann hören wir jetzt noch eine letzte Musik. Und die hängt, glaube ich, mit der jungen Leserin oder der jungen...
Nein, des jungen Mädchens, was in die große, weite Welt nach Detroit ging und eine Mathematiklehrerin hatte und die gleichzeitig eine Musiklehrerin war und die ihr auf diesen langen Weg in die Vereinigten Staaten eine Musik gespielt hat auf dem Klavier und dann als Kassette mitgegeben hat, nämlich die Träumerei von Schumann. Dieses Stück hat mich in dem langen, schweren Austauschjahr begleitet.
Bevor wir jetzt Robert Schumanns Träumerei hören, in der Interpretation von Martin Stadtfeld, Ihnen, Jutta Richter, einen sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.